Es gibt ja so Fragen, die kann man eigentlich nur falsch beantworten. Also wenn ich zum Beispiel zu unserem netten Moderator, Viktor, wenn ich ihn frage, Viktor, hast du eigentlich aufgehört, deine Frau zu schlagen? Dann kann er sagen, ja, schön für ihn, damit gibt er dann aber zu, dass er sie bis jetzt immer geschlagen hat. Oder er kann sagen, nein, dann wäre es noch schlimmer, dann hat er noch nicht mal damit aufgehört. Und so ähnliche Fragen gibt es auch im Glauben. Und eine dieser Fragen ist oft so diese Frage, befiehlt Gott wirklich, dass Völker ausgelöscht werden sollen? Dann befinden wir uns nämlich schon in einem Dilemma. Und damit werde ich auch gleich anfangen. Ich habe in meinem Vortrag 4 Kapitel und möchte zuallererst im Kapitel 0 das Problem mal darstellen. Das Problem der sogenannten Landnahme Kanaans, also dessen, wenn wir uns gleich im Bibeltext uns noch zusammen anschauen, dass Gott seinem Volk befohlen hat, Kanaan einzunehmen und dabei die dort ansässigen Völker mit dem Bann zu belegen, beziehungsweise den Bann an ihnen zu vollstrecken, wie es übersetzt ist. Was ist das Dilemma hinter diesem Text oder hinter diesen Aussagen? Als Christen glauben wir erstens, dass Gott gut ist. Ich glaube, das würden alle hier unterschreiben. Steht ja auch so in der Bibel. Zweitens, wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und wenn Gott gut ist und die Wahrheit ist, dann muss natürlich auch die Bibel wahr sein. Also zweitens, die Bibel ist wahr. Auch das würden wir wohl unterschreiben. Drittens würden die meisten von uns wohl auch unterschreiben, dass Völkermord ein Gräuel ist, andere Menschen einfach niederzumetzeln oder ein ganzes Volk auszulöschen. Ich glaube, auch das würden alle unterschreiben. Viertens würden wir doch auch ganz logisch folgern, ein gutes Wesen würde nie eine Gräueltat gebieten oder für gut befinden, gutheißen. Auch das klingt doch logisch und würde jeder unterschreiben. Und dann lesen wir in der Bibel, wir beobachten, dass da im Text drin steht, dass Gott den Völkermord an den kanaanitischen Völkern offenbar geboten hat und gut geheißen hat. Er sollte stattfinden. Dieses Dilemma hat sehr schön Dr. Christian Hofreiter in seiner Habilitation Making Sense of Old Testament Genocide dargestellt. Wen es wirklich mal richtig theologisch tiefsinnig interessiert, dem empfehle ich diese Promotion mal zu bestellen und zu lesen, ist allerdings nicht ganz billig, wie es oft bei solchen wissenschaftlichen Werken ist. Also, wenn diese 5 Sätze alle wahr sind, dann haben wir ein Problem. Dann stehen wir vor einer großen Inkonsistenz. Dann können wir weder Ja noch Nein sagen, wir haben immer ein Dilemma. Wie können wir also jetzt dieses Problem anpacken? Man könnte erstens die Frage stellen, na gut, vielleicht ist Gott ja gar nicht gut, zumindest nicht im Alten Testament. Manche würden so argumentieren. Zweitens könnte man auch die Frage stellen, naja, vielleicht ist auch die Bibel gar nicht so ganz wahr. Vielleicht stimmt das mit dem Völkermord ja auch gar nicht, was da in der Bibel drin steht. Oder man könnte sagen, vielleicht ist auch unser moralisches Urteilsvermögen in Frage zu stellen, dass Völkermord eben gar nicht immer schlecht ist, sondern auch mal gut sein kann. Auch das haben sogar manche Kirchenväter so ausgeführt. Man könnte auch viertens sagen, vielleicht ist auch einfach die Art und Weise, wie Gott sich in der Bibel offenbart, nicht so ganz klar, sondern schreitet auch Schritt für Schritt voran, eine fortschreitende Offenbarung. Das heißt, im Alten Testament ist noch gar nicht alles klar von dem, wer Gott ist und wie Gott ist. Und die Güte Gottes kommt da noch gar nicht so ganz hervor. Und deswegen ist es da eben auch noch möglich, dass Gott so etwas befiehlt wie einen Völkermord. Oder fünftens, wir könnten auch überlegen, ob wir vielleicht unsere ganze Exegese, unser Bibelverständnis komplett in Frage stellen müssen. Vielleicht ist der Text ja gar nicht wörtlich gemeint, sondern nur bildhaft. Es ist eine Allegorie, wie man nennt, also nur ein Bild, wie zum Beispiel Origenes auch behauptet hat, auch einer der Kirchenväter. Also, das sind so ein paar Antwortansätze und Sie merken schon, irgendwie so ganz befriedigt das nicht. Deswegen, was macht man, wenn man eine schwierige Frage hat? Nicht einfach abstrakt gleich vom Tisch weg eine Antwort finden, sondern man muss Quellenstudium machen. Man muss einfach mal gucken, wovon sprechen wir da überhaupt? Worum geht es überhaupt? Und deswegen lesen wir mal die Bibel. Und zwar 5. Buch Mose, Kapitel 7, ab Vers 1. Da steht: Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land geführt hat, in das du jetzt hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele Völker aus dem Weg räumt, Hethiter, Girgaschiter, Amoriter, Kanaaniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, 7 Völker, die zahlreicher und mächtiger sind als du. Wenn der Herr, dein Gott, sie dir ausliefert und du sie schlägst, sollst du sie der Vernichtung weihen. Und das, was hier bezeichnet ist als der Vernichtung weihen, da steht das hebräische Wort cherem, das so viel heißt wie Bann oder den Bann vollstrecken mit dem Verb zusammen. Und das kann man so definieren: eine Stadt und ihre Einwohner der Vernichtung weihen, diese Vernichtung durchführen, eine Bevölkerung im Krieg völlig auslöschen. Das war zur damaligen Zeit, also etwa im 2. Jahrtausend vor Christus und auch danach noch, ein durchaus übliches Vorgehen der Sieger. Eigentlich in der ganzen Antike, ja teilweise noch im Mittelalter. Wer besiegt hatte, hatte die absolute Autorität und konnte mit dem Unterlegenen tun und lassen, was er wollte. Das steht im 5. Buch Mose. Und wenn man diese Aussage für sich nimmt, dann kann es einem schon ganz kalt den Rücken runterlaufen, muss ich zugeben. Und ich glaube, es ist auch ganz berechtigt, dass uns da erstmal Fragen kommen und Zweifel kommen. Denn spannend ist ja auch, dass derselbe Gott, der im 5. Buch Mose diese Aussage tut, im 3. Buch Mose, im Kapitel 19, etwas ganz anderes sagt. Da sagt er nämlich: Und wenn ein Fremder bei dir in eurem Land als Fremder wohnt, er sich also gar nicht mal an die Kultur der Israeliten unbedingt assimiliert hat, sollt ihr ihn nicht unterdrücken. Wie ein Einheimischer unter euch soll euch der Fremde sein, der bei euch als Fremder wohnt. Du sollst ihn lieben wie dich selbst. Und das Ganze in einer Zeit, in der es noch keine UNO gab, in der es noch kein Asylrecht gab. Asylrechtsverträge kamen erst viel später. So im 3. Jahrhundert vor Christus hat man in Griechenland Verträge gefunden, wo verschiedene Städte miteinander Verträge geschlossen haben zum Asylrecht. In dieser Zeit schon sagt Gott: Ihr sollt den Fremden lieben wie euch selbst. Und auch im 5. Buch Mose, also im gleichen Buch, in dem vorher die Verse standen, und zwar im 10. Kapitel, jetzt nicht im 7., heißt es: Der Herr, euer Gott, der Rechtschafft, der Weise und der Witwe und den Fremden liebt, sodass er ihm Brot und Kleidung gibt, auch ihr sollt den Fremden lieben. Wie passt das zusammen? Zumal Gott ja auch noch gebietet, wir sollen, oder das Volk Israel soll zum Beispiel bei der Getreideernte immer keine Nachlese halten, sondern immer etwas übrig lassen, damit gerade die, die keine Rechte haben und die nichts haben, auch genug haben, um versorgt zu sein. Gott kümmert sich auch um die Fremden. Warum also dann diese Vernichtung Kanaans, bevor Israel das verheißene Land eingenommen hat? Wir finden im 5. Buch Mose Kapitel 9 eine Begründung, und zwar eine moralische Begründung. Hier steht: Wenn der Herr, dein Gott, sie vor dir hinausstößt, also diese 7 Völker, sprich nicht in deinem Herzen: Wegen meiner Gerechtigkeit hat der Herr mich hierher gebracht, um dieses Land in Besitz zu nehmen. Denn wegen der Gottlosigkeit dieser Nationen wird der Herr sie vor dir vertreiben. Nicht wegen deiner Gerechtigkeit und der Aufrichtigkeit deines Herzens kommst du hinein. Also hier wird schon angedeutet, diese Völker haben irgendetwas falsch gemacht. Sie werden hier beschrieben mit dem Begriff Gottlosigkeit, der nicht nur bedeutet, dass sie nicht an Gott geglaubt haben, sondern dass sie an andere Götter geglaubt haben und dabei allerlei moralische Vergehen betrieben haben, wie wir gleich noch sehen werden. Im 5. Buch Mose, Kapitel 12, heißt es nämlich: Denn alles, was dem Herrn ein Greuel ist, was er hasst, haben sie für ihre Götter getan. Denn sogar ihre Söhne und Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt. Also, Diese Landnahme Kanaans ist einerseits die Erfüllung Israels einer Verheißung, die schon Abraham gegeben worden ist, wie wir auch gleich noch sehen werden, aber andererseits ist sie auch das Gericht über wirklich böse Strukturen und böse Taten, die diese Völker im Land Kanaan vollbracht haben. Der Grund ist also nicht zuerst, weil Israel ein besseres Volk wäre oder gerechter wäre als die Völker, sondern Gottes souveränes Gericht über die Schuld der Völker im Land. Und Israel soll dieses Gericht ausüben. Und dabei wird auch Israel gleich gewarnt, im gleichen Buch, 5. Mose 18. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, also unter anderem ihre eigenen Kinder zu verbrennen und Menschenopfer zu bringen, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt oder Wahrsagerei, Hellseherei, geheime Künste oder Zauberei treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Und um solcher Gräuel willen vertreibt der Herr, dein Gott, die Völker vor dir. Du aber sollst untadelig sein vor dem Herrn, deinem Gott. Denn diese Völker, deren Land du einnehmen wirst, hören auf Zeichendeuter und Wahrsager. Dir aber hat der Herr, dein Gott, so etwas verwehrt. Einen Propheten wie mich, Mose spricht hier, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Interessant, dass in diesem Kontext des Gerichtes über Kanaan jetzt auch noch eine messianische Prophetie, eine messianische Verheißung ausgesprochen wird. Denn mit diesem Propheten ist natürlich niemand anders gemeint als Jesus Christus. Einen Propheten wie Mose, auf den alles Volk hören soll. Jetzt kommt hier mitten in dieser Landnahme Kanaans eine messianische Verheißung. Also wir können noch mal kurz zusammenfassen. Warum die Vernichtung Kanaans? Sie ist Gottes Gericht über das Böse. Gott handelt in der Geschichte, um Unrecht zu beseitigen und Gerechtigkeit zu schaffen. Und dabei auch den Weg für den verheißenen Messias vorzubereiten. Das kann man immer noch sagen, trotzdem krass. Für diese Sünden, die da aufgeführt werden, okay, das ist jetzt nicht gerade angenehm oder schön, aber trotzdem dann gleich so eine harte Strafe, einfach so alle ausrotten, schon auch irgendwie ein bisschen uneinfühlsam, oder? Aber Gottes Gericht erfolgt wohl überlegt. Wir sehen gleich noch 6 interessante Punkte. Erstens, Gottes Gericht erfolgt nicht einfach in der Hitze des Gefechts, so im Motto, du hast was Schlechtes getan, ich bringe dich dafür um, sondern in großer Geduld. 1. Mose 15, da geht es um Abraham. Und da spricht Gott zu Abraham nach dessen Trennung von Lot, der sich gerade Sodom und Gomorra als sein zukünftiges Domizil ausgesucht hat. Und in der 4. Generation werden sie, deine Nachkommen, hierher zurückkehren aus Ägypten, wohin Gott sie wegführen wird. Denn das Maß der Schuld des Amoriters ist bis jetzt noch nicht voll. Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben. Das ist spannend. Gott hatte ja Abraham aus seinem verwandten, vertrauten Umfeld herausgeführt, in Ur im Zweistromland, um ihm ein neues Land zu bringen, ihn in ein neues Land zu bringen und ihm dieses neue Land zu geben. Und jetzt ist Abraham aufgebrochen im Glauben, kommt in dieses neue Land und jetzt sagt Gott ihm, tut mir leid, dieses Land ist dir zwar versprochen, aber du wirst es noch nicht besitzen. Und Abraham wird von diesem Land tatsächlich erst zu seinem Tod eine Höhle besitzen, nämlich sein eigenes Grab und das seiner Frau. Das ist alles. Mehr gehört Abraham bei seinem Tod noch nicht. Also, die Verheißung Gottes wird offenbar hinausgezögert, und zwar um 4 Generationen so ungefähr. Und Gott begründet das damit, dass er sagt, die Schuld des Amoriters, Amoriter war ja eines der 7 Völker im Land Kanaan, ist bis jetzt noch nicht voll. Das heißt, Gott wartet, bis diese Amoriter, und das wird offenbar noch eine ganze Zeit lang dauern, bis die wirklich einen solchen Zustand erreicht haben, in dem eine Umkehr, eine Besserung zum Guten überhaupt nicht mehr möglich ist. Eine Umkehr zu Gottes Geboten. Also Gott hat Geduld und damit muss auch Abraham, der ihm nachfolgt, Geduld haben. Zweitens, sehr interessant, was wir im Buch Josua lesen, in dem dann ja das Land eingenommen wird. Und zwar im Kapitel 2, als es darum geht, dass Späher nach Jericho gehen und dort die Stadt auskundschaften sollen. Und die Prostituierte Rahab, die nimmt die bei sich auf. Und die spricht zu diesen Spähern und sagt: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat. Denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen. Und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt. Und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt und es wagt keiner mehr, vor euch zu atmen. Denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. Hochinteressant, was Rahab hier bekennt. Sie gibt zu, dass das ganze Volk in dem Land eigentlich Bescheid weiß. Sie wissen Bescheid, dass dieser Gott Israels der Herr des Himmels und der Erde sein muss. Und trotzdem ändern sie offenbar nicht ihren Lebensstil und kehren um zu diesem Gott, sondern gehen auf Verteidigungshaltung. Sind zwar von Furcht erfüllt, aber kehren nicht um. Rahab scheint die einzige zu sein mit ihrer Familie, die das anders tut. Denn sie sagt im Vers 12: So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Also sie ist sich des Gerichtes an ihrem Volk völlig bewusst. Die Männer sprachen zu ihr: Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Auch hier wieder interessant, dass gerade diese Rahab im Evangelium später wieder vorkommt. Sie wird nämlich von Matthäus als eine der Vorfahrinnen von Jesus Christus genannt. Der Messias hat eine kanaanitische Vorfahrin. Und das, obwohl doch der Bann an den Kanaanitern vollstreckt werden soll. Das zeigt doch ganz klar, dass die Möglichkeit zur Umkehr durchaus da gewesen wäre. So wie Rahab sie nutzt. Und deswegen auch damit sogar geadelt wird, dass sie eine der Vorfahrinnen von Jesus Christus wird. Ein dritter Punkt. Das Gericht wird mit gleichem Maßstab für alle vollzogen. Auch im 5. Buch Mose Kapitel 8 heißt es: Und es wird geschehen, wenn du, gemeint ist das Volk Israel, jeden Herrn deinen Gott vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst, so bezeuge ich heute gegen euch, dass ihr ganz gewiss umkommen werdet. Wenn die Nationen, die der Herr vor euch umkommen lässt, wie die Nationen, die der Herr vor euch umkommen lässt, werdet ihr umkommen dafür, dass ihr auf die Stimme des Herrn eures Gottes nicht hört. Das heißt, der Maßstab, mit dem gerichtet wird, ist für alle Menschen der gleiche. Gott hat keine Favoriten. Und dann ist auch noch spannend, dass im gleichen Buch, 5. Mose Kapitel 20, das Kriegsgesetz vorgestellt wird für das Volk Israel. Und das in einer Zeit, in der, wie schon gesagt, der, der gewonnen hat, absolute Autorität über den hat, der verloren hat. Interessant ist da zum Beispiel, dass Männer, die gerade frisch verlobt sind oder ein Haus gebaut haben oder einen Weinberg gepflanzt haben oder Männer, die Angst haben, gar nicht zum Kriegsdienst eingezogen werden sollen im Volk Israel. Es gab also ein Verweigerungsrecht, ein Kriegsdienstverweigerungsrecht. Ganz im Unterschied zu vielen absolutistischen Herrschersystemen, die man sonst so in der Antike findet, wo der Kopf abgeschlagen wurde, wenn jemand verweigert hat, seinem Kaiser im Krieg zu dienen. Weiterhin gilt der Primat der Diplomatie über den Krieg. Erst muss einer Stadt der Frieden angeboten werden und dann erst soll Krieg geführt werden. In einer Zeit, in der der Stärkere einfach getan hat, was er wollte, wurde hier der Willkür des Herrschers der Israeliten eine Grenze gezogen. Frauen und Kinder sollen verschont werden, heißt es da auch. Und Bäume sollen stehen gelassen werden, weil sie eine Nahrungsquelle sind. Also wir haben hier schon sogar die Rücksicht auf die Umwelt in einem Gesetz verankert. Und Dieses Gesetz nimmt sogar Rücksicht auf die Witwen der Feinde. Typisch war es, die Männer wurden umgebracht und die Frauen wurden dann mit nach Hause ins Schlafgemach genommen. Und zwar noch am Abend der Schlacht, um sich zu vergnügen. Wie wurde das im 5. Buch Mose geregelt? Im Kapitel 21 heißt es, wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und der Herr dein Gott gibt sie dir in deine Hände, dass du Gefangene von ihnen wegführst und siehst unter den Gefangenen eine schöne Frau und gewinnst sie lieb, dass du sie zur Frau nimmst. So führe sie in dein Haus und lass sie ihr Haar abscheren und ihre Nägel beschneiden und die Kleider ablegen, in denen sie gefangen genommen wurde. Und lass sie in deinem Hause sein und einen Monat lang ihren Vater und ihre Mutter beweinen. Also nicht gleich ab ins Schlafgemach. Danach geh zu ihr und nimm sie zur Ehe und lass sie deine Frau sein. Wenn du aber kein Gefallen mehr an ihr hast, so sollst du sie gehen lassen, also auch nicht umbringen, gehen lassen, wohin sie will. Du sollst sie aber nicht um Geld verkaufen oder als Sklavin behandeln, weil du zu ihr eingegangen bist. Das heißt, hier wird schon eine Art Würde des Kriegsopfers vorausgesetzt. Sehr interessant, was wir hier in einem jahrtausendealten Text bereits finden an Grundgedanken. Ein fünfter Gedanke. Die Vernichtung der Kanaaniter ist eine einmalige Ausnahme. Wenn wir dieses Kriegsgesetz uns anschauen, auch dass Frauen und Kinder verschont werden sollen, und dann 5. Mose nochmal genauer anschauen. Genau, hier ist noch der Vers mit der Diplomatie vor dem Krieg. Wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihr zunächst den Frieden anbieten. Und es gibt die einzige Ausnahme in Vers 16 des 20. Kapitels, die kanaanitischen Völker. Du sollst den Bann vollstrecken, damit sie euch nicht lehren, nach all ihren Gräueln zu tun, die sie ihren Göttern getan haben. Und ihr so gegen den Herrn, euren Gott, sündigt. Das heißt, aus Gottes Sicht waren diese Völker offenbar so verfahren in ihrer Situation, dass die keinen Bezug mehr zum Gott Jahwe, zum Gott Israels bekommen konnten und deswegen jeder, der von denen überlebt hätte, ein Problem geworden wäre für Israel. Wobei Rahab, wie gesagt, eine Ausnahme ist. Sie ist umgekehrt zum israelitischen Gott. Und dann gibt es auch noch eine spannende Beobachtung, wenn man die Texte noch etwas genauer liest. Was bedeutete dieses Bannvollstrecken denn jetzt tatsächlich? Bedeutet es tatsächlich eine vollständige Vernichtung, wie es in den Übersetzungen oft heißt? Oder könnte es vielleicht doch etwas komplizierter sein? Im Buch Josua lesen wir zum Beispiel im Kapitel 10, da kehrte Josua um mit ganz Israel nach Debir, eine Stadt im Land Kanaan, und kämpfte gegen die Stadt und nahm sie ein, samt ihrem König und allen ihren Städten. Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes und vollstreckten den Bann an allen, die darin waren. Und er ließ niemanden übrig. Wie er mit Hebron getan hatte und wie er mit Libna und seinem König getan hatte, so tat er auch mit Debir und seinem König. Wenn man diese Verse liest, hat man den Eindruck, da ist alles tot. Da ist nichts mehr übrig. Nach Josua, nach der Landverteilung, folgte die Zeit der Richter, eine Zeit des Chaoses. Und schon im Kapitel 1 des Buches Richter, also direkt im Anschluss an das, was im Buch Josua geschildert wird, da heißt es, danach zogen die Judäer hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die auf dem Gebirge und im Südland und im Hügelland wohnten. Und Juda zog gegen die Kanaaniter, die in Hebron wohnten. Hebron aber hieß vor Zeiten Kiriat Arba. Und sie schlugen den Sheshai und Ahiman und Talmai und zogen von dort gegen die Einwohner von Debir. Debir aber hieß vor Zeiten Kiriat Sefer. Wie kann das sein, wenn diese Städte dem Erdboden gleichgemacht worden sind, wenn der Bann vollstreckt worden ist und jetzt auf einmal, ein paar Jahrzehnte später vielleicht, wir wissen leider nicht ganz genau, wie lang die Zeit dazwischen war, sind diese Städte schon wieder so gut bewohnt, dass diese Städte sogar eine eigene Kultur, eine eigene Streitmacht offenbar aufgebaut haben. Denn die Judäer müssen ja gegen sie zu Felde ziehen. Woher kommen diese Kanaaniter in dieser Stadt? Woher kommen diese Leute? Oder ist es vielleicht so, dass hier auch unterschiedliche Begriffe im Hebräischen eine Rolle spielen könnten? Denn es gibt verschiedene Worte für den Begriff Stadt. Zum Beispiel das Wort Ir. Und eine Theorie lautet, dass das Wort Ir eigentlich für ein Heerlager auch stehen könnte und damit die Städte, die als Städte bezeichnet worden sind, eigentlich Heerlager waren, in denen die Armeen sich versammelt haben und die eigentlichen Wohnorte in der Nähe davon vielleicht gar nicht betroffen waren vom Bann. Das heißt, die Heerlager wurden zerstört und mit dem Bann vernichtet, aber die eigentliche Bevölkerung, die Zivilbevölkerung wurde vielleicht verschont. Ich gebe zu, das ist ein Stück weit auch Spekulation von der Wortbedeutung her, denn es gibt im Hebräischen verschiedene Wörter, wie man eine Stadt, eine befestigte Siedlung bezeichnen möchte. Aber vielleicht ist es eine Erklärung. Zumindest manche Exegeten gehen diesen Weg. Ich fasse nochmal zusammen die verschiedenen Ansätze, Denkansätze, die wir hier gefunden haben. Also warum die Vernichtung Kanaans? Es geht um Gottes Gericht über das Unrecht der Kanaaniter. Eine moralische Begründung. In diesem Gericht ist Gott nicht willkürlich, sondern er zeigt sich als gerechter und geduldiger Gott. Er wartet mindestens 4 Generationen, bis er das Gericht ausübt. Der Ruf zur Umkehr war offenbar bekannt, wie die Prostituierte Rahab deutlich macht. Der gleiche Maßstab, mit dem die Kanaaniter gerichtet werden, gilt auch für das Volk Israel selbst. Wir entdecken, dass im gleichen Buch, in dem die Kriegführung gegen Kanaan befohlen wird, ein ziemlich humanes Kriegsgesetz, für die damalige Zeit humanes Kriegsgesetz, gegeben wird, zum Beispiel für die Frauen. Wir entdecken, dass es offenbar eine einmalige Ausnahme in der Geschichte Israels ist. Und es ist unklar, was die Ausführung des Bannes tatsächlich beinhaltete, warum manche Städte kurze Zeit später schon wieder voll bewohnt sind. Kommen wir nochmal zurück zu dem Problem der Landnahme Kanaans. Erstens, Gott ist gut. Zweitens, die Bibel ist wahr. Drittens, Völkermord ist ein Gräuel. Viertens, ein gutes Wesen würde nie eine Gräueltat gebieten oder gutheißen. Fünftens, laut Bibel hat Gott Völkermord geboten und gut geheißen. Also, zuerstens können wir sagen, ja, Gott ist gut, aber dazu gehört eben auch Gerechtigkeit. Wo Unrecht geschieht, und wir haben leider nur die Quelle aus dem Alten Testament, dass offenbar viel Unrecht geschehen ist, da muss eben auch irgendwann für Ordnung gesorgt werden. Zweitens, die Bibel ist wahr, aber es ist eben auch Interpretation nötig. Und vor allem sollte man sehr vorsichtig sein, aus den Texten der Landnahme Kanaans zu folgern, dass auch wir heute so eine Tat vollziehen sollten, wie es zum Beispiel zur Zeit der Kreuzzüge getan wurde, als ein unheimliches Gemetzel durch Kreuzritter an der Bevölkerung, an der überwiegend muslimischen Bevölkerung damals Jerusalems vollzogen worden ist, mit der Begründung, Gott will es, so steht es doch schon im Buch Josua und im 5. Buch Mose. Aber das war eine ganz spezielle Anweisung für Josua und die Landnahme Kanaans. Da stand nichts da von den Kreuzrittern und von Jerusalem. Drittens, Völkermord ist ein Gräuel. Das setzen wir alle als selbstverständlich voraus. Man kann aber mal kritisch nachfragen, warum war das eigentlich zur Zeit der Antike damals, als die Kanaaniter gelebt haben, die selber den Bann vollstreckt haben an Völkern, die sie unterworfen haben, warum haben das dort die Völker offenbar nicht so empfunden, sondern den Bann gerade als einen Triumph empfunden? In der Antike war der Bann Normalität. Woher kommt denn eigentlich diese Moralvorstellung, dass man so etwas nicht tun darf? Und da gibt es ein ganz spannendes Zitat von Professor Jürgen Habermas, einem bekanntermaßen nicht christlichen Philosophen, ein Vordenker der Frankfurter Schule, der 68er-Bewegung. Und er schreibt in seinem Buch Zeit der Übergänge, in dem er versucht, ein ethisches Fundament zu entwickeln für das geeinte Europa, für die Europäische Union. Da schreibt er ganz am Ende einen sehr interessanten Satz. Er schreibt, der egalitäre Universalismus, also egalitär, ich weiß nicht, hat jemand Latein in der Schule? Equus heißt gleich, also gleich. Und Universalismus von universal, universal ist alles ganz. Also, dass alle Menschen gleich sind. Der egalitäre Universalismus, aus dem die Ideen von Freiheit und solidarischem Zusammenleben, von autonomer Lebensführung, also ein Teil der Freiheit, und Emanzipation, also nicht abhängig von irgendwelchen willkürlichen Autoritäten zu sein, von individueller Gewissensmoral, ich darf Dinge verweigern, wenn mein Gewissen mir verbietet, diese zu tun, von Menschenrechten und Demokratie entsprungen sind. Alle diese Errungenschaften, die wir uns heute auf die Fahnen schreiben, die dem egalitären Universalismus zu verdanken sind, all das ist unmittelbar ein Erbe der jüdischen Gerechtigkeits- und der christlichen Liebesethik. Jüdische Gerechtigkeitsethik heißt Altes Testament, die 10 Gebote. Christliche Liebesethik heißt die Evangelien, das Neue Testament, Jesu Bergpredigt zum Beispiel. Also das, worauf unsere europäische Gesellschaft heute ihre Werte baut, verdankt sie unmittelbar dem Erbe der jüdischen Gerechtigkeit und der christlichen Liebesethik, dem Alten und dem Neuen Testament, sagt Jürgen Habermas, der kein Christ ist. Und er sagt weiterhin, zum einen, dass das alles natürlich immer wieder neu kritisch angeeignet werden muss und nie eins zu eins übernommen wird, sondern die Prinzipien werden übernommen und müssen immer neu entfaltet werden in einer Zeit. Und er sagt, dazu gibt es bis heute keine Alternative. Rein geschichtlich gesehen, das ist das einzige Fundament, auf dem wir bauen können. Alles andere ist postmodernes Gerede. Das finde ich doch einen starken Satz von jemandem, der selbst gar nicht an Gott glaubt, das zuzugeben, dass unser Wertefundament letztendlich auf dem christlich-jüdischen Gottesbild basiert. Also, wir haben diese Moral, dass wir einen Völkermord für unethisch halten, die haben wir gerade aus dem Alten und Neuen Testament, dem wir das jetzt wiederum vorwerfen, dass es diesen Völkermord dort, dass der Völkermord dort befohlen wird. Sehr interessant. Viertens, ein gutes Wesen würde nie eine Gräueltat gebieten oder gutheißen. Gut, das ist immer abhängig davon, ob es gute, rechtfertigende Gründe dafür geben kann. Und dann, ja, laut Bibel hat Gott den Bann an den Kanaanitern geboten. Das steht so da. Aber die Frage ist eben auch wieder, was heißt Bann in dem Fall? Und wo, an wem genau wurde der vollzogen? Also, wir können nochmal aus christlicher Perspektive ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, kann es Situationen geben, in denen man eventuell unschuldige Menschen töten darf? Auch Kinder, die sich nichts zu Schulden kommen lassen haben. Einen solchen Fall gab es erst vor kurzem, am 11. September 2001, als ein Flug, der ins Weiße Haus stürzen sollte, abgeschossen wurde. Beziehungsweise letztendlich musste der gar nicht abgeschossen werden, es war aber schon beschlossen. Er ist abgestürzt, weil die Insassen selbst rebelliert haben und damit Mord begangen haben, indem sie alle Insassen, die sonst noch drin waren und die unschuldig waren, umgebracht haben. Es kann also Extremsituationen geben, in denen man unschuldiges Leben töten darf. Aber das ist natürlich die Ausnahme und wir sollten sehr vorsichtig sein, das zu tun. Das kann nur der letzte Schritt sein, wie zum Beispiel bei 9/11. Aber aus christlicher Sicht ist Gott der Schöpfer allen Lebens. Er hat jeden geschaffen, er kennt jeden durch und durch. Wir wissen auch, dass nur Gott und kein anderes Wesen allwissend ist. Er kennt die Zukunft und zwar global für die ganze Welt, als auch ganz individuell für jeden einzelnen Menschen. Und Gott liebt jeden Menschen, weil jeder Mensch in seinem Ebenbild geschaffen ist. Und er gibt dafür sogar seinen Sohn. Wenn Gott also zu einer solchen Maßnahme wie zu diesem Aufruf, den Bann an den Kanaanitern zu vollstrecken, ich bezeichne es nicht gern Völkermord, weil gar nicht klar ist, ob es wirklich einer war, aber den Bann zu vollstrecken an den Kanaanitern, dann muss er gute Gründe gehabt haben. Dann dürfen wir als Christen vertrauen, dass Gott keinen Fehler macht. Das heißt, wir können diesen Befehl in die Güte Gottes und in seine Gerechtigkeit einbetten. Die große Frage, die für mich auch unklar ist, warum delegiert Gott die Ausführung seines Gerichtes hier ausgerechnet fehlbaren Menschen, die den Befehl sicherlich nicht hundertprozentig gut ausgeführt haben. Im Unterschied zum Beispiel zu Sodom und Gomorra, die durch eine Naturkatastrophe zerstört werden. Feuer zerstört die Städte, vielleicht ein Vulkanausbruch, ein Erdbeben, was auch immer. Aber hier gibt es einen klaren, eindeutigen Befehl dazu, dass die Israeliten das Gericht ausüben sollen. Ja, und nochmal, das ist nicht extrapolierbar. Das dürfen wir auch nicht für unseren Streit mit unserem Nachbarn anwenden. Zum Beispiel, das steht so in der Bibel definitiv nicht drin. Es gibt aber auch im Neuen Testament Stellen, in denen Gerechtigkeit und Rache delegiert wird an Menschen. Und zwar im Römerbrief Kapitel 13 und auch im 1. Petrusbrief Kapitel 2 ist davon die Rede, dass die Staatsgewalt, der Staat, selbst der römische Kaiserstaat, ein Diener Gottes, eine Dienerin Gottes sein soll zur Bestrafung von Unrecht. Menschen sollen also anstelle von Gott gerechtes Gericht üben. Was natürlich oft schief geht, aber der Grundgedanke ist da. So viel traut Gott offenbar uns Menschen sogar zu. Also, wie gehen wir jetzt damit um? Mit diesem Befehl zur Landnahme Kanaans. Ich glaube, es lohnt sich, verschiedene Dimensionen zu unterscheiden. Erstens die heilsgeschichtliche Dimension. Das Land war Abraham schon vier Generationen vorher versprochen. Aber Abraham sieht davon fast nichts. Er kann zwar durchziehen durch dieses Land, aber ihm gehört nichts. Denn Gott wartet, bis die Schuld der Kanaaniter tatsächlich gerichtswürdig ist. Zweitens gibt es eine historische Dimension. Krieg war damals ganz üblich, hat keinen aufgeregt. Das war das, was man miteinander getan hat. Es gab keine UNO, die in irgendeiner Weise Menschenrechtskommissionen eingesetzt hat oder einen Gerichtshof in Den Haag. Kriegsführung wurde interessanterweise erstaunlich human geregelt. Drittens gibt es auch eine individuelle Dimension und das ist auf jeden Fall die härteste. Welches Schicksal haben einzelne Kanaaniter letztendlich erlitten? Zum Beispiel auch die Kinder, die vielleicht dabei umgekommen sind oder die Frauen oder Männer, die den Kriegsdienst verweigert haben. Das Schicksal dieser Menschen kann sicherlich nur in der Ewigkeitsdimension geklärt werden. Wie es übrigens bei jeder Art von Leid der Fall ist. Jede Art von Leid, egal ob verschuldet oder unverschuldet, führt immer zu einer Katastrophe bei dem Menschen, der das Leid erfährt. Letztendlich der Tod. Und dann ist die entscheidende Frage, wie geht es danach weiter? Und nur in der Ewigkeitsdimension kann es überhaupt eine Lösung für die Leitfrage geben. Ja, kann es überhaupt auch nur Gerechtigkeit geben? Denn das wäre jetzt so meine kurze und knappe Antwort. Wenn Ihnen das jetzt alles zu viel und zu kompliziert war, wenn euch das zu kompliziert war, ich darf euch ja duzen, ist mir gesagt worden, dann würde ich sagen, zuallererst mal, wenn es keinen Gott gibt, dann kann es auch keine Gerechtigkeit geben. Dann werden über 90% der Menschheit nie in ihrem Leben Gerechtigkeit erlebt oder erfahren haben. Fragen Sie mal selbst in Deutschland, ob Menschen glauben, dass sie in ihrem Leben gerecht behandelt worden sind und sich gerecht behandelt fühlen. Ich glaube, selbst in einem wohlhabenden, von Grundrechten geprägten Land wie Deutschland würden die meisten sogar sagen, ich finde es ungerecht hier. Geschweige denn in Ländern der sich entwickelnden Welt, in Afrika, in Südamerika, die immer noch von den Folgen des Imperialismus leiden oder in Völkern des ehemaligen Kommunismus. Wenn es Gott nicht gibt, dann haben wir überhaupt keine Aussicht auf Gerechtigkeit. Denn was haben die toten Juden davon, dass Hitler Selbstmord begangen hat und sich damit dem Gericht entzogen hat? Wer soll das den Juden jemals wieder gut machen? Das geht nur, wenn es nach dem Tod weitergeht, wenn Gott Gerechtigkeit schafft. Laut Aussage der Bibel ist Gott gerecht und er sorgt sich um alle Benachteiligten. Er möchte Recht schaffen, gerade den Benachteiligten. Die Bibel ist voll davon, nicht nur im Buch Mose, in den Büchern Mose, sondern auch in den Propheten. Die provokative Frage ist die, ist es vorstellbar, dass dieser gerechte Gott manchmal sein Gericht auch schon in der Geschichte ausübt und nicht erst nach dem Tod, wenn alles schon vorbei ist, sondern dass er manchmal sagt, diese Situation auf dieser Welt ist gerade so verfahren, ich kann es nicht mehr mit ansehen, ich muss hier eingreifen. Zum Glück tut er das nicht oft, zum Glück für uns alle, würde ich mal behaupten, kommen wir gleich noch drauf, aber kann es sein, dass Gott das manchmal tut? Ohne dass wir Menschen uns das Recht herausnehmen sollten, das zu beurteilen, ob ein Erdbeben an der einen oder anderen Stelle jetzt ein Gericht Gottes ist oder vielleicht auch einfach nur etwas anderes. Eine Gelegenheit, Nächstenliebe zu üben. Eine Tür, die geöffnet werden soll, um Menschen zu helfen. Wir wissen es einfach nicht. Und wir sollten da sehr, sehr vorsichtig sein mit jeder Interpretation, die man oft schnell zur Hand hat. Was wir auch sagen können, ist, dass die Kanaaniter, alle 7 Völker, offenbar definitiv nicht zur Friedensbewegung der Antike gehört haben, sondern selbst eine ganze Reihe Dreck am Stecken hatten. Sowohl was ihre Kriegsführung anging, wie man in verschiedenen Büchern nachlesen kann, als auch was den internen Umgang und ihre moralischen Standards anging. Und sie hatten offenbar die Chance zur Umkehr. Und zwar über eine längere Zeit hinweg, über mehrere Generationen hin, die sie aber offenbar nicht genutzt haben. Und unsere Moralvorstellung kommt gerade aus dem Evangelium. Warum wir das so schwierig finden mit dem Völkermord, das kommt gerade daher, dass Gott sich offenbart hat und uns moralische Maßstäbe gegeben hat. Gezeigt hat, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist und die Menschenwürde nicht verloren werden kann. Ich würde also sagen, ich glaube nicht wegen der Landnahme an den Gott der Bibel, sondern ich glaube wegen Jesus Christus an den Gott der Bibel. Und dann? Dann kommt ganz schnell der Einwand, zum Beispiel bei Richard Dawkins in seinem Buch Der Gotteswahn. Ja, ist Gott im Neuen Testament denn nicht noch viel grausamer als im Alten Testament? Im Alten Testament befiehlt er, fremde Völker umzubringen. Aber im Neuen Testament, da bringt er ja seinen eigenen Sohn um und setzt damit ja ein Exempel. Ist Gott vielleicht ein Sadomasochist, der es liebt zu leiden und anderen Leiden zuzufügen? Was hat es damit auf sich? Dass Gott seinen eigenen Sohn leiden lässt und umbringt, ganz grausam. Und dazu müssen wir etwas tiefer einsteigen in unser eigenes Gerechtigkeitsempfinden. Markus Evangelium Kapitel 7 zum Beispiel. Jesus spricht zu seinen Jüngern und zu den Schriftgelehrten. Dann habt ihr also nichts begriffen, erwiderte er. Versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann wieder ausgeschieden, erklärte Jesus auch. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen Gedanken, die böse sind: Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen heraus und macht den Menschen in Gottes Augen unrein. Das heißt, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, klagen ihn gerade an, dass seine Jünger mit ungewaschenen Händen essen. Und er sagt: Leute, worum kümmert ihr euch eigentlich als Lehrer des Volkes? Darum geht's doch gar nicht. Es geht doch darum, warum ihr euch so schlecht behandelt. Ja, warum ihr in euren Herzen so schlecht denkt, wie es auch in der Bergpredigt deutlich macht. Oder in Matthäus Kapitel 12, wo er deutlich macht: An den Früchten erkennt ihr die Art des Baumes. Wenn ein Baum gut ist, sind auch seine Früchte gut. Ist ein Baum jedoch schlecht, dann sind auch seine Früchte schlecht. An den Früchten erkennt man den Baum. Ihr Schlangenbrut, wie solltet, also er übt hier auch ein ganz klares Gerichtswort, das er hier spricht gegen die Schriftgelehrten. Wie solltet ihr auch Gutes reden können, wo ihr doch böse seid? Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Ich sage euch, am Tag des Gerichts werden die Menschen Rechenschaft ablegen müssen über jedes unnütze Wort, das sie geredet haben. Denn aufgrund deiner Worte wirst du freigesprochen werden und aufgrund deiner Worte wirst du verurteilt werden. Wenn wir das so hören, erst ist man ja ganz begeistert, dass hier den Schriftgelehrten endlich mal Grenzen gezogen werden und hier die bösen, abweisenden Worte einfach mal getadelt werden. Aber wenn man das hier so hört, über jedes einzelne Wort, ja, wenn man die Bergpredigt nimmt, sogar jeder einzelne Gedanke, all das ist offensichtlich vor Gott. Ich glaube, dann merken wir schon alle, dieses Gericht Gottes ist zwar notwendig, aber vielleicht nicht unbedingt gut für uns. Ich glaube, wir haben ein Grundproblem in unserem Herzen als Menschen. In Marburg gibt es eine Brücke über die Lahn, der Fluss in Marburg, und da findet man ganz toll diese Fahrradschlösser oder diese Schlösser, in die dann zwei Namen eingeritzt worden sind. In dem Fall eben Nadine und Volker zum Beispiel. Man schließt die dann ab und schmeißt den Schlüssel in die Lahn. Und damit ist ein für alle Mal klar: Wir gehören zusammen, wir lieben uns, bis dass der Tod uns scheidet, und dieses Schloss bleibt hier für immer hängen. Unser Herz sehnt sich nach dieser Liebe. Und wir denken, wir sind gut und wir kriegen das schon hin. Aber dann kommt es eben doch immer wieder vor, dass Beziehungen zerbrechen, auseinandergehen. Und wir erleben Zerbruch, sowohl als Opfer als auch als Täter. Wir sind einerseits das passive Opfer, das es erleidet, aber meistens auch irgendwo beteiligt daran. Und dann hängt dieses Schloss da drin. Und dann bleibt nur noch eins: Der Schlüssel ist weg. Man kann es nur noch auskratzen, wenn man diese Beziehung austilgen möchte. Was ist unser Problem? Unser Problem, wie das Neue Testament es deutlich macht, sind nicht äußere Riten, sondern ist unser Herz, unsere Identität, unser Sein. Und unser Tun ist nur ein Symptom. Angenommen, ich habe hier ein Glas Orangensaft. Ist jetzt kein Orangensaft. Aber angenommen. Und ich würde jetzt sagen: Ja, come, have a drink. Ich lade euch ein. Aber vorher tue ich noch einen winzigen Tropfen Arsen da rein. Ist immer noch 99% Orangensaft, ganz wertvoller, gesunder Orangensaft, Vitamin C, Antioxidantien, alles, was man so braucht in der Winterzeit. Nur ein ganz kleines bisschen, 0,1% sowas, ist Arsen. Trotzdem hat dieser Saft komplett sein Wesen verändert. Es ist kein vitaminhaltiges Getränk mehr, sondern es ist jetzt Gift. wenn man ehrlich ist. Und genauso ist es mit dem Menschen. Der Mensch, der eigentlich dazu geschaffen ist, sich zu vertrauen, anderen Menschen zu vertrauen und vor allem Gott zu vertrauen, dieser Mensch ist durch so einen ganz kleinen Tropfen, durch so eine ganz kleine Frage mit Misstrauen durchseucht. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich vertraue meiner Frau. Die sitzt zu Hause, ich bin auf Dienstreise, wie 100 Tage im Jahr. Ich vertraue ihr. Die wird da nichts Blödes anstellen. Also zumindest, würde ich mal sagen, zu 95%. Aber ich meine, klar, wir haben auch schöne Nachbarn. Vielleicht sollte ich auch trotzdem, einfach wegen der 5%, einen Detektiv mal auf sie ansetzen. Ich weiß ja auch nicht genau. Aber wir merken schon, so ein ganz kleines bisschen Misstrauen zerstört das ganze Vertrauen. Es gibt nicht zu 99% vertraue ich meiner Frau, aber mit 1% auch doch nicht, sondern entweder vertraue ich ihr oder eben nicht. Und wenn wir in uns hineinhören, dann merken wir, dass wir Gott tatsächlich nicht vertrauen. Wir haben dieses Problem, dass wir von Gott abgefallen sind und dass wir auch unseren Mitmenschen nicht wirklich vertrauen. Und zwar mit gutem Recht natürlich, weil die meisten Mitmenschen auch wirklich nicht vertrauenswürdig sind. Wir haben das Problem, das die Bibel Sünde nennt. Menschen, die nicht das tun, wozu sie eigentlich gemacht sind. Die nicht mehr vertrauenswürdig sind. Und deswegen müssen wir gerichtet werden. Jeder von uns. Nicht nur die Kanaaniter damals, sondern auch wir heute. Das kann man auch damit vergleichen. Gottes Heiligkeit entspricht sozusagen einem sterilen OP. Wenn ich eine Operation bekomme, ich habe zum Glück noch keine erleben müssen, und dann kommt der Arzt zu mir und sagt, also hier ist alles sterilisiert zu 99%, einzelne Bakterien sind vielleicht noch auf dem Operationsbesteck zu finden, aber es sind wirklich ganz wenige. Dann würde ich sagen, stopp, ich möchte nicht operiert werden. Eine Operation kann nur bei 100% Sterilisation stattfinden. Und genauso ist es mit der Vertrauensbeziehung zwischen Gott und den Menschen. Die funktioniert nur, wenn das Misstrauen und die Selbstsucht einfach völlig draußen sind. Wenn wir uns wirklich wieder 100% vertrauen können und keiner da ist, der das Vertrauen zerstört. Die große Frage ist also, wer kann uns entgiften? Wer kann die Folgen unserer Sünde entkräften? Ohne dass es dabei ungerecht wird für die Opfer, einfach so billig mal drüber wischen. Wer kann uns eine neue Identität geben? Ich glaube, Jesus lebt uns das beispielhaft an vielen Stellen vor. Zum Beispiel, als ihm eine Frau vorgeführt wird von den Schriftgelehrten, die auf frischer Tat ertappt worden ist beim Ehebruch. Und laut Gesetz des Mose musste sie gesteinigt werden. Und das wussten die Schriftgelehrten. Und deswegen brachten sie die Frau auch zu Jesus und sagten, du sprichst doch dauernd davon, dass du uns das Gesetz Gottes auslegst. Was sollen wir jetzt mit dieser Frau machen? Sie hat gerade die Ehe gebrochen. Sie gibt sogar zu. Wenn Jesus jetzt sagt, natürlich muss sie gesteinigt werden, dann hat er ein Problem. Denn dann gehen die Schriftgelehrten zu den Römern und sagen, da ist einer, der sagt, wir sollen die Todesstrafe ausführen. Das dürfen wir doch gar nicht mehr, weil das durften nur die Römer. Das hatten die Römer nämlich den Juden untersagt. Wenn Jesus sagt, ihr könnt die gar nicht umbringen und ihr sollt das nicht tun, dann bricht er damit mit der Tradition des Gesetzes Mose und stellt sich damit gegen das Alte Testament. Jesus war also in einer Zwickmühle. Was macht Jesus? Er beugt sich auf den Boden und schreibt auf den Boden. Ich könnte mir vorstellen, dass da richtig knisternde Stille in dieser Tempelhalle zu spüren ist. Und dieses Schreiben auf den Boden, das kann man auch in Jeremia finden, da heißt es nämlich, dass die, die von Gott abgefallen sind, in die Erde geschrieben werden sollen und dann werden sie natürlich vom Wind verweht, weil wieder Staub auf dem Erdboden verweht wird. Wir wissen aber leider nicht, was Jesus da geschrieben hat. Vielleicht hat er die Namen der Schriftgelehrten da aufgeschrieben, vielleicht hat er die 10 Gebote aufgeschrieben. Wir wissen nur, dass als er dann wieder anfängt zu reden, er eine wunderbare Antwort findet, indem er nämlich sagt, der von euch, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da sind die Schriftgelehrten natürlich Schriftgelehrte genug, dass sie wissen, das kann keiner für sich in Anspruch nehmen. Und deswegen geht einer nach dem anderen weg. Ohne dass das Gesetz des Mose relativiert worden ist oder ohne dass Jesus in irgendeiner Weise hier wirklich zum Mord aufgerufen hat. Und übrig bleibt nur die Frau. Und Jesus sagt jetzt nicht zur Frau, alles gut, kannst wieder weitermachen, sondern er sagt, hat dich keiner gerichtet, verurteilt, dann verurteile ich dich auch nicht. Geh nun hin und sündige nicht mehr. Er vergibt ihr die Schuld, macht ihr aber auch deutlich, es war Schuld. Ändere dich. Tja, das Ganze war noch vor der Phase des Heiligen Geistes, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Frau zum Glauben gekommen ist später, durch das, was sie mit Jesus da erlebt hat. Wie ist das jetzt? Ist das trotzdem nur eine billige Vergebung? Wer trägt denn die Konsequenzen der Vergebung? Der Ehebruch ist ja passiert. Was ist mit dem Ehemann und der Ehefrau? Die Beziehung ist ja trotzdem zerstört. Wie kann Jesus einfach so Schuld vergeben? Hierzu ein anderes spannendes Gleichnis, das nicht in der Bibel steht, aber ich finde es trotzdem gut. Es geht um Schemiel den Gerechten. Das ist der Führer eines starken Steppenvolkes, die sehr stolz auf ihren Führer sind, denn sein Wort gilt und was er sagt, das wird getan. Das Volk lebt in einer kargen Steppenlandschaft und so leben sie von der Beute der wenigen Raubzüge, die sie immer wieder so durchführen und leben davon, dass jeder seinen Anteil bekommt. Nun geschieht es aber eines Tages, dass bei einem Raubzug danach beim Aufteilen der Beute von einem der besten Krieger Beute gestohlen wird aus seinem Zelt. Das Volk ist außer sich. Wir können einander nicht vertrauen. Was ist hier passiert? Wer hat uns bestohlen? Und Schemiel sagt auch ganz klar, wer das getan hat, der soll gesteinigt werden. Aber es wird niemand gefunden, der es getan hat. So geht einige Zeit ins Land, ein neuer Raubzug, neue Beute und wieder wird etwas gestohlen. Aber diesmal wird der Dieb gefasst. Und zum Entsetzen von allen ist es niemand anders als die Mutter von Schemiel dem Gerechten. Die Mutter, die Schemiel der Gerechte über alles liebt. Und sein Urteil steht und er ist der Gerechte. Jetzt ist das Volk in heller Aufregung. Wird Schemiel seine Gerechtigkeit relativieren? Wird er jetzt doch zum Ungerechten? Oder wird er die Liebe zu seiner Mutter hiermit beenden? Und so naht der Tag des Urteilsspruches und Schemiel tritt vor sein Zelt, das ganze Volk ist versammelt und Schemiel spricht den Urteilsspruch. Er sagt, das Urteil wird vollstreckt, Gerechtigkeit, aber vollstreckt wird es an mir, Liebe. Schemiel der Gerechte steht zu seiner Gerechtigkeit und trägt die Konsequenzen. Er selber nimmt die Schuld auf sich und die Strafe, die Konsequenzen der Schuld auf sich. Und genau das sagt uns die Bibel, dass Gott ein heiliger Gott ist, der die Sünde hasst, der sie vernichtet. Sünde kann vor Gott nicht bestehen. Gott ist gar nicht allmächtig, der kann nämlich nicht sündigen. Wir können sündigen, Gott nicht. Also es gibt Dinge, die Gott nicht tun kann, will ich damit einfach nur sagen. Er ist trotzdem der, der alles kann, alles, was ihm logisch möglich ist. Er vernichtet die Sünde. Aber gleichzeitig liebt und rettet er den Sünder. Er bietet jedem eine Rettung an. So ähnlich wie bei einem Steppenbrand. Wenn das Feuer, wenn in einer Steppe eine Feuersbrunst auf einen Reiter zurollt und die Feuersbrunst ist schneller, als der Reiter reiten kann, hat er nur noch eine Chance. Selbst ein Feuer anzünden in der Steppe, einen Kreis abbrennen oder ein bestimmtes Gebiet abbrennen und dann, wenn die Feuersbrunst kommt, sich in diesen Kreis stellen. Denn da, wo einmal das Feuer gebrannt hat, da brennt es nicht nochmal. Und dann wird die Feuerwalze um ihn herum vorbeiziehen. Und genau das hat Gott für uns getan. Das Gericht Gottes wird kommen, diese Feuersbrunst. So wie sie über die Kanaaniter gekommen ist. Und wie sie über jedes einzelne von unseren Worten kommt. Umso schlimmer, dass meine Worte hier aufgezeichnet werden, wie ich gehört habe. Diese Feuersbrunst wird kommen, aber es gibt einen Ort, da hat dieses Feuer schon gebrannt und wir dürfen uns an diesen Ort retten. Und das ist Jesus Christus, das, was er für uns getan hat. Wie es Petrus, einer seiner Apostel, schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 3. Vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünden leiden musste. Das Leiden am Kreuz hat auch eine Ursache, nämlich die Ursache, dass Gott gerecht ist, und dass er Liebe ist. Und beides zu 100%. Seine Liebe ist gerechte Liebe. Seine Gerechtigkeit ist liebende Gerechtigkeit. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns schuldige Menschen. Und zwar ein für allemal. So hat er uns zu Gott geführt. Sein Körper wurde am Kreuz getötet. Der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. Einer muss den Preis bezahlen. Aber bezahlen kann nur jemand, der Geld hat. Wenn alle Staaten der Welt verschuldet sind, kann keiner mehr die Schulden zahlen. Entweder wird das Geld dann entwertet oder es gibt jemanden, der tatsächlich bezahlen kann. Wir werden das noch vielleicht erleben, wie es mit unserer Gesellschaft weitergeht. Aber hier in unserem persönlichen Leben, da gibt es jemanden, der für uns bezahlt hat. Am Kreuz kommen Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit zusammen. Heiligkeit, Gerechtigkeit und Gottes Liebe zusammen. Und das gibt uns die Chance einer neuen Identität. Gerettet zu werden, ein neues Herz zu bekommen. Das ist die Konsequenz. Das Problem ist das Wesen des Menschen, unser Herz. Die Sünde, das Misstrauen gegen Gott und den Mitmenschen zerstört das Wesen des Menschen. Der Mensch braucht Erlösung und Verwandlung des Herzens. Er braucht nicht einfach nur Erziehung, dass das Verhalten verändert wird. Nein, hier drin ist das Problem. Selbst wenn ich mich gut verhalte, weiß ich trotzdem, was hier drin oft für Gedanken sind. Ich brauche eine Erneuerung. Und das steht auch schon im Alten Testament. Jeremia Kapitel 31 zum Beispiel. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, obgleich ich ihr Herr war, spricht der Herr. Denn, wie wir vorher schon gehört haben, Israel beging die gleichen Sünden wie die Kanaaniter und wurde deswegen auch gerichtet durch die Assyrer und die Babylonier. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Haus Israel schließen will. Nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Oder auch bei Hesekiel, da heißt es, ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Wenn man das mal auf das Volk Israel bezieht, dann war das Herz des Volkes Israel der Tempel, der steinerne Tempel. Und der soll weggenommen werden und stattdessen ein fleischernes, ein menschliches Herz gegeben werden, Jesus Christus. Unser Herz ist versteinert durch die Sünde, durch die Ich-Verkrampftheit. Und Gott will uns ein neues Herz geben durch die Wiedergeburt, indem er mit seinem Geist in unser Herz einzieht und etwas ganz Neues schafft. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und so wie Rahab kann das jeder für sich mit Gott ausmachen, indem er Gott sagt, ich will dein sein, erneuere mich, ich brauche dich, ich komme aus mir selbst sonst nicht raus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wer noch mal einige Gedanken nachlesen will, dem empfehle ich vor allem dieses gelbe Buch, das es auch hinten an dem Büchertisch gibt, Gott im Fadenkreuz von John Lennox. Das fünfte Kapitel hat eine wunderbare Zusammenstellung wichtiger Argumente im Zusammenhang mit der Akte Kanaan. Es gibt aber noch eine ganze Reihe weitere Themen, in dem Buch angesprochen werden. Im Internet unter begründet-glauben.org findet man außerdem auch eine Reihe von Vorträgen, die auf einer Tagung von unserem Institut gehalten worden sind, nämlich zur Tagung Christentum, Religion, der Macht von Kanaan, Konstantin und Kreuzzügen, wo es genau um diese Fragen ging, ob das Christentum nicht eigentlich nur an Machtinteresse hat. Thorsten Dietz war einer der Referenten, Christian Hofreiter, Jürgen Spieß und man findet von diesen Referenten und vielen anderen weitere interessante Vorträge, auch zu der Thematik, aber auch zu anderen Thematiken. Ja, ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe gern noch zur Verfügung für Rückfragen, falls welche da sind. Sowohl jetzt ganz offiziell, als auch nachher, wenn dann der Abend beendet ist.